In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen wir natürlich über den IPO von Klarna. Wir sprechen über Mark Zuckerberg, der Meta verklagt. Im Bigger Picture geht es um Private Equity im US-Rentenmarkt. Wir sprechen über Quantencomputing und wir sprechen über den Deal von Apollo und RWE. Viel Spaß!
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer, dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Deals Crunch. Paul, ich freue mich super doll auf diese Episode, denn wir sitzen mal wieder live nebeneinander.
Yes, nachdem wir letztes Mal mit dem Mikro Schwierigkeiten hatten, habe ich gedacht, diesmal komme ich einfach vorbei.
Ja, und das ist dann auch immer das Schönste an der Geschichte. Wie war bisher dein Tag?
Hervorragend. Ich gucke natürlich ein bisschen auch auf Public Markets und sehe natürlich, dass der Börsengang von Klarna bevorsteht. Heute ist Dienstag, der 9. September.
Genau, wenn ihr es hört, dann am Donnerstag, dann wisst ihr schon mehr als wir und zwar in welche Richtung es ging.
Yes.
Denn was strebt Klarna an? $35 bis $37 ist die Spanne am oberen Ende.
Genau.
Könnte entspannte $1.27 Milliarden Gewinn einbringen.
So ist das Ziel, genau. Es sind, so, da kommen wir am Ende auch nochmal zu, eine ganze Menge Aktien, die da morgen gehandelt werden. Es gibt auch nochmal eine Komplexität. Wenn die Nachfrage groß ist, kann Klarna auch nochmal mehr Aktien in den Verkauf geben. All das dann morgen, ihr werdet es hören. Und ihr werdet es vor allen Dingen, merke ich gerade, hören am 11. September. Das ist nämlich das Datum.
Am 11. September geht dieser Podcast live, genau. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt ja quasi vorher aufnehmen, Paul, hast du jetzt exklusiv die Chance zu sagen, in welche Richtung geht's?
Wie sagst du immer so schön und wie hört's, es heißt ja so schön in unserem Intro, keine Kapitalanlagen, keine Kapitalberatung.
Genau.
Ich würde mal vermuten, dass der IPO noch ziemlich gut getimed ist. Ich höre von anderen Asset Managern, das werdet ihr wahrscheinlich auch hören, dass viele jetzt versuchen, ganz, ganz schnell die IPOs durchzuziehen, weil man so ein bisschen die Sorge hat, dass es eine Korrektur geben könnte, mehr als noch vor ein paar Monaten. Ich glaube, dass das morgen ganz gut geht. Ich meine, am Ende, das ist ein Tech-Wert. Ich wäre da jetzt mal erstmal optimistisch, dass die ersten paar Tage ganz positiv verlaufen. Du hast ein paar Cornerstone-Investoren. Also ich glaube nicht, dass die da morgen sitzen und keiner kaufen will.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich gebe keinen Tipp ab.
Nee, also ich sage auch nicht, dass es dann auf einem guten Niveau bleibt. Das kann ganz schnell abschmieren. Aber
ich wollte gerade, das hatten wir doch auch letztens. Wer war denn der letzte IPO, der erst super durch die Decke ging und dann irgendwie ein paar Tage später gehypt? War es nicht Figma?
Ich wollte Figma auch sagen. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Also die letzten IPOs hatten ja so ein bisschen die Tendenz, einmal kurz hoch und dann die Rutsche runter.
Wir sind gespannt. Wir drücken die Daumen.
Natürlich.
Nach Stockholm. Das so ist ja Klarna noch in Schweden, ja, ne?
Ja.
Und dann die Meldung, Mark Zuckerberg verklagt Meta.
Genau. Mark E. Zuckerberg ist das. Das ist ein
Anwalt. Weil er aus Indiana kommt.
Genau. Indiana. Mhm. Nein, genau, ist ein Anwalt, ein Normalbürger, würden wir sagen.
Okay.
Im Gegensatz zu seinem Namensvettern, dem anderen Mark Zuckerberg.
Ja.
Und Meta sperrt seit Jahren ihm immer seine Accounts, seine Business-Accounts für seine Kanzlei, weil sie sagen, er würde da Mark Zuckerberg impersonaten.
Das ist ja spannend, weil das schafft Meta ja nicht mal überall das durchzuziehen.
Ich kämpfe jeden Tag gegen 2 bis 3 Fake-Accounts bei uns von Morning Crunch, wirklich.
Ja.
Also
ja,
es ist so nervig.
Wir auch. Wir haben nicht 2, 3 neue am Tag. Wir sind einfach nicht so groß wie ihr.
Nein. Nein, aber so
wir haben also einmal die Woche tatsächlich mittlerweile.
Ja.
Und wenn du es dir anguckst, man kann ja sehen, auf welches Land, wo die herkommen. Und es ist dann halt oft irgendwie Malaysia oder Afrika, Nigeria in der Richtung auf dem Kontinent. Also.
Ja, wir hatten jetzt auch einen aus Deutschland. Ein Freund von mir hat dann angefangen, mit ihm zu schreiben. Und dann fing es genau die Nummer an, irgendwie, ja, wir haben auch noch ein paar Aktientipps. Wir machen eine WhatsApp-Gruppe und so. Also auch an alle von... Wenn ihr WhatsApp hört und es geht um Finanzdienstleistungen, denkt bitte dreimal nach, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es da was Sinnvolles gibt.
Genau, aber dann auch klar der Aufruf, wenn ihr einen Account seht, einfach, ihr helft damit, indem ihr es einfach direkt meldet.
Melden, melden, melden.
Melden, melden, melden. Genau. Kommen wir zum Bigger Picture, Paul. Und zwar, hat Trump so ein bisschen was auf den Weg gebracht für die 401k-Pläne und hat jetzt alternative Investments ins Spiel gebracht, dass sie quasi mit bespart werden können. Für alle, die es nicht wissen, es geht um die US-Altersvorsorge.
So ist es, genau. In den USA gibt es ja im Gegensatz zu Deutschland im weitesten Sinne eine Aktienrente, also etwas komplizierter, aber die Idee ist, du legst dein Geld an, es vervielfacht sich oder sagen wir zumindest, es wächst und über die Zeit und dann kannst du es dir ausschütten lassen, wenn du dann in Rente gehst. So. Bisher sind diese 401k-Pläne hauptsächlich in relativ traditionelle Assets angelegt, also in Bonds,
Aktien.
In Aktien, in sowas, genau. Und die Frage
und vermutlich Trumpcoin.
Ganz viel Trumpcoin. Nein, den Aufschrei will ich sehen, den gibt es noch nicht.
Ja.
Aber genau, jetzt ist die Frage eben, Trump hat es ins Spiel gebracht, warum sollen da nicht noch die Private Markets mit reinspielen? CVC hat da richtig Lust und hat sich da jetzt auch öffentlich angeboten in der Trump-Regierung und gesagt, hey, wir können das voll gerne für euch strukturieren. Wir reden immerhin, wie du sagst, über 9 Billionen. Mhm. So viel ist da eigentlich im Markt.
Ja.
Ist schon eine ganze Menge. Man muss vielleicht eine Sache noch erklären. Viele von diesen Pensionskassen, die es nebenher auch noch gibt, sind auch in Fonds, in Private Market Fonds investiert. Also du hast diesen 401k, du kannst aber, wenn du Lehrer bist in Kalifornien, dein Geld auch in den Teachers Fund legen. Und der Teachers Fund ist im Zweifelsfall dann investiert in andere
ich wollte gerade sagen, also dass diese Teachers Funds oder halt auch oft auch Funds von Universities, also Harvard ist da natürlich ein starker Vorreiter, die sind auch sehr, sehr stark, ich würde fast sagen, überproportional auch in Private Markets investiert. Also jetzt in einem Prozent, was kein Privatanlegerportfolio machen sollte.
Genau. Wir haben es, also ganz prominent war zum Beispiel hier das Investment von KKR in Springer. Da war auch, ich glaube, das kanadische, die Pensionskasse der kanadischen, ich weiß nicht was.
Genau. Ja, auf jeden Fall spannend. Ich meine, grundsätzlich, um so rüber zu finden, ich wäre ja froh, wenn es eine Aktienrente geben würde hier in Deutschland. Ich will im ersten Schritt nicht mal Private Markets haben.
Genau, die reicht schon MSCI World. Ja, ich meine, gibt ja jetzt Vorstöße. Let's see, wo die versanden.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist leider ein Trauerspiel. Kommen wir weiter und zwar Quantencomputing. Also hab vom Gefühl her, wie gerade drüber geschrieben wird, ist es gefühlt so das nächste heiße Ding nach der AI, nach dem AI-Thema. Und zwar erreicht der IQM Unicorn-Status.
Genau. Das Spannende ist genau, wie du sagst, also nach der AI-Welle hat man das Gefühl, kommt natürlich die Computing-Welle, weil die Frage ist, okay, cool, ja, dass das geht, diese ganze KI-Technologie, aber wie wird das Ganze berechnet und zur Verfügung gestellt und so weiter, und da macht natürlich Quantencomputing Sinn, auch noch in vielerlei anderer Hinsicht. Genau, und jetzt das erste Mal, dass ein Unternehmen in der Bewertung die Milliardengrenze überquert. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass sie jetzt 275 Millionen eingesammelt haben. Die machen noch nicht besonders viel Umsatz. Also wir reden hier über 30, 40 Millionen.
Okay, wir reden über Vision.
Wir reden über viel Vision und viel Herzblut und viel Quantensprünge.
Ja.
Was ja auch alles völlig in Ordnung ist. Ne?
Ja, absolut.
Also für Technologieinvestoren. Ist natürlich auch politisches Thema. Also IQM hat sich jetzt auch von seinem chinesischen Investoren Tencent getrennt.
Von dem hat man schon mal gehört.
Genau, einer der großen chinesischen. Dahinter steht natürlich auch ein politisches Ringen um, wer hat eigentlich den Zugang zur nächsten technologischen Welle.
Ja, absolut. Also super spannend und ich glaube wahrscheinlich das Thema Quantencomputing werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen öfter mal auf dem Tisch haben. Wenn die AI-Startups oder Scale-Ups oder wie wir sie bezeichnen, in die Milliardenhöhen schießen, eventuell kommt da was mit Quantencomputing hinterher.
Let's see.
Paul, was hast du oder was hat uns die Morning Crunch Redaktion denn heute als Deep Dive kredenzt?
Wir sprechen über ein Thema, was eigentlich ziemlich trocken wirkt, aber wahnsinnig spannend ist. Es geht um den RWE Stromnetzdeal mit Apollo Global Management.
Genau, also so trocken wie es ist, man muss sich einmal bewusst sein, wir nehmen gerade auf mit elektronischen Geräten, die geladen wurden am Stromnetz. Ihr hört wahrscheinlich den Podcast vielleicht auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn, die elektronisch betrieben wird, außer ihr habt noch fahrt noch in irgendwelchen Bahnen, die mit Kohle betrieben werden. Ich weiß nicht, ob es da noch welche gibt hier im Kreis. Aber das ist genau das, was du meinst. Infrastrukturthemen wirken auf den ersten Blick immer sehr langweilig,
ja.
Sind aber essentiell, denn ohne sie würde nichts gehen.
So ist es.
Haben wir jetzt ja heute gehabt in Berlin tatsächlich, war ja Stromausfall, Treptow-Köpenick, der Notruf ging nicht. Also du konntest keine 112 wählen, gab es eine Push-Nachricht über diese Katastrophen-App.
Die brauche ich, die Katastrophen-App.
Und,
ich dachte, die heißt WhatsApp. Ich mal gucken, was ich da mal für nach... Anyway, ja.
Aber, nee, genau, das ist dann das Problem, wenn kein Strom da ist, dann funktioniert halt nichts. Krass, und ja. Worüber wir natürlich jetzt sprechen, RWE hat ein Joint Venture gegründet. Mit wem, Paul?
Genau, mit Apollo, einem der größten, weltgrößten Asset Manager. Reden von 840 Milliarden US-Dollar under Management. 2024 ist schon eine ganze Menge Geld.
Ja.
Größer als der 500 Milliarden Deal von Friedrich Merz. Also wir reden von echt, echt viel Geld. Und es sollen im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren, sorry, in den nächsten 10 Jahre knapp 100 Milliarden in Deutschland fließen. Von Apollo ausgehend. Das heißt, ja, das Investment passt da ganz gut rein.
Genau, das ist natürlich eine Ansage, ne? Also, wie du es schon sagst, Apollo ist einer der größten, ja, Private Market Asset Manager. Also, deren Steckenpferd sind Private Equity, Infrastruktur, Private Debt. Das kriegt man alles aus dem Hause Apollo. Sozusagen und natürlich, du hast natürlich auf der einen Seite, haben wir schon oft erklärt, hast du ja sozusagen die Deals, die gemacht werden, die Investments, auf der anderen Seite, wie verdienen die Asset Manager ihr Geld, das Ganze wird natürlich dann auch in Fonds gepackt, in die investiert werden kann und da wird es dann natürlich sicherlich auch Fonds geben, die hier auf dem Markt irgendwann vertrieben werden. Aber kommen wir zurück zum Deal, um genau. Da noch so ein bisschen raufzugehen. Wie heißt denn das gute Stück, das Joint Venture?
Es heißt Amprion. Mhm. Und Amprion passt irgendwie, Apollo, Amprion klingt alles so ein bisschen nach griechischer Mythologie. Amprion ist aber eigentlich einer der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt, die sorgen dafür, dass das Stromnetz, der Strom, der irgendwo produziert wurde, auch wirklich bei dir zu Hause ankommt oder in Treptow, wenn da nicht wieder Stromausfall ist.
Also okay, genau, also Amprion gibt es schon.
Gibt es.
Wird da quasi rein investiert. Es ist quasi kein neues Joint Venture, was
so gewonnen wird. Genau, okay. Also Amprion gehört zu 25% der RWE, 25,1.
Wichtig.
Ganz, ganz wichtig, genau. Und dieser Anteil wird jetzt gelegt in ein Joint Venture, an dem auch Apollo mit beteiligt ist.
Genau, und was ist der Grund? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal zu verstehen, auch weil, wie du sagst, das ist ein langweiliges und trockenes Thema, aber so wie die komplette Infrastruktur in Deutschland ist auch das Stromnetz
marode
in Deutschland. Ja. Bedeutet für RWE ganz konkret, wenn man 25,1% besitzt, dann hat man auch Verpflichtungen, die man nachgehen muss.
So ist es, genau. Und natürlich ganz viele Chancen, wenn man es gut macht. Nein, also es ist, wie du sagst, es geht um ein marodes Stromnetz. Das sieht man nicht so wie die Brücken vielleicht, ja, aber es ist.
Man spürt es dann, wenn es nicht mehr da ist.
Genau, es ist so eine One-Zero-Situation. Wenn es nicht mehr da ist, merkt man es.
Ja.
Genau, und dieses Stromnetz muss saniert werden. Das Geld selbst hat RWE nicht. Das würde die Bilanz wirklich, also würde sie sprengen. Das können die gar nicht aus ihrem eigenen Kapital stemmen. Jetzt kannst du natürlich dir Geldgeber in Europa suchen, ist die Frage, wen du findest und ich vermute mal, dass die Terms, die Apollo ihnen angeboten hat, einfach deutlich besser sind und man sich freut, die Expertise von jemandem am Tisch zu haben, der sowas auf globaler Ebene nicht zum ersten Mal macht.
Genau, jetzt haben wir gesagt, Amprion ist einer von vier Betreibern sozusagen in Deutschland, also Übertragungsnetzbetreiber, super schnittiges Wort, aber so wie es scheint von den Zahlen her, kein kleiner von den Vieren.
Genau, das ist richtig. Also Amprion hat 5,6 Milliarden Euro erwirtschaftet im letzten Geschäftsjahr. Das sind dann 390 Millionen Gewinn, die da relativ easy rausfliegen. Also schon eine ordentliche Quote dann auch für ein Infrastrukturunternehmen. Ja. Was viel spannender ist, und ich glaube, darauf willst du hinaus, es geht um 29 Millionen Menschen.
Ja, das ist krass.
Die über Amperion ihr Netz bekommen. Es sind zwar nur 7 Bundesländer. Mein Tipp wäre also, dass Nordrhein-Westfalen dabei ist.
Hätten wir ja schon mal nachschauen können.
Hätten wir mal natürlich nachschauen können. Ja, aber garantiert, genau. Also, ja. Die 29 Millionen sprechen
natürlich was, für sich. Was bekommt derjenige, der uns per E-Mail schreibt, wo er
aktiv ist? Der kriegt von uns, weiß ich nicht, Strom, ja, ich weiß es nicht, gerne, na gut, kriegt eine Patagonia-Weste von uns spendiert, der kriegt so aus der Redaktion.
Der Schnellste, wir können es ja tracken, der Schnellste bekommt eine Patagonia-Weste, pos@morningcrunch.de.
Genau, und die Redaktion von Morning Crunch und das Team von Now sind hiermit von der Teilnahme ausgeschlossen, weil sie den Podcast vorher schon hören.
Genau, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, oder zeigt ja einfach, wie, oder ich komme gerne immer drauf, weil es ist genau, weil es ist ganz oft, wenn man darüber spricht, zu sagen, ja, okay, Infrastruktur ist ja langweilig. Hm. Ne? Aber 29 Millionen Menschen, die von diesem Deal sozusagen indirekt betroffen sind, das ist halt eine crazy, crazy Hausnummer, um das Ganze nochmal irgendwie vielleicht so zusammenzufassen. Wir haben es so ein bisschen gesagt, aber sag doch mal vielleicht ganz konkret, Paul, was ist das Ziel des Deals?
Das Ziel ist natürlich, also sagen wir mal, das primäre Ziel ist, das Stromnetz zu sanieren, also das Amprion einmal zu sanieren, das heißt die Stromnetzwerke von Kabeln über Oberlandleitungen und so weiter, Unterland, alles zu erneuern, nicht alles, ja, aber in großen Teilen zu erneuern. Und natürlich auch den Deal, den man mit anderen Stromnetzbetreibern und so hat, zu optimieren. Also da geht es, glaube ich, auch natürlich auch um Kosteneffizienzen und darauf zu schauen, dass man dieses Netz so effektiv wie möglich auslastet. Also dass man wirklich auch nochmal daran arbeitet, das Ganze smarter zu nutzen. Ja, ich glaube, das ist das Ziel. Wenn du mich jetzt fragst, was das Ziel von Apollo ist, ich glaube, die schauen auch darauf, dass sie natürlich eine Dividende bekommen, die sie gerne mitnehmen.
Überraschend,
genau. Und dass sie vielleicht langfristig sich überlegen, ach, das ist vielleicht auch ein Asset, was im Verkauf dann doch wieder vielleicht ein bisschen mehr Geld einbringt.
Genau, schauen wir uns an die geplante Struktur, so wie es kolportiert wird, zumindest so wie es das Investigativteam aus der Morning Crunch Redaktion herausgefunden hat. RWE behält wahrscheinlich die operative Kontrolle über das Joint Venture. Apollo liefert das Kapital, also ganz klassische Rollenverteilung, und kassiert künftig Anteile an den Dividenden von Amprion. So soll es sein. Und wenn wir so ein bisschen, klar, wir haben auch die politische Komponente mit am Anfang schon anklingen lassen. Ne? Also Friedrich Merz hat da mal irgendwas in den Raum geworfen, irgendwie 500 Milliarden Infrastrukturfonds. Paul, wie passt das ins Bild?
Genau, also man könnte natürlich auch sagen, hey, wieso reden die denn nicht mit der Bundesregierung? Warum holen sich das Geld nicht eben aus dem großen Topf, den du gerade ansprichst. Ich glaube, wo es natürlich jetzt Berührungspunkte gibt, man wird natürlich schauen, ob es gemeinsame Projekte gibt, ob man sich bestimmte Teile dieser Sanierung über diesen Fonds zurückholen kann. Also all sowas, da werden sie schon schauen, wie man diese 500 Milliarden dann auch dafür ausschöpfen kann oder anzapfen kann, sagen wir vorsichtig.
Ja, ich glaube, was natürlich ganz klar ist, auch an der Stelle zu erwähnen, also so einfach an Geld zu kommen, ist es natürlich deutlich, deutlich einfacher, sich einen Investor zu holen wie Apollo. Die sagen, hier ist das Geld,
so
bekommst du, und bei der Bundesregierung hast du, ja, und dann schauen wir, und dann hier den Antrag und da, und hast du nicht gesehen. Es ist ja, also ne, auch diese 500 Milliarden, die da angekündigt sind, ist ja alles schön und gut. Inwieweit das abgerufen werden kann, inwieweit das, das ist ja dann immer, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, dieser, es ist immer, also man sollte immer drüber reden, wenn externe Investoren, ausländische Investoren in die kritische Infrastruktur auch in Deutschland investieren. Richtig. Ich glaube, da können wir gleich am Ende, machen wir nochmal Meinung gleich.
Und vielleicht noch ein Satz dazu, man weiß natürlich nicht, inwiefern sie, also bei RWE auch schon die Gespräche geführt haben mit der Regierung.
Stimmt.
Und vielleicht gemerkt haben, weiß nicht, Formular 744.
Führt uns nichts. Das ist 404.
Das lassen wir jetzt, das lassen wir. Das wissen wir natürlich nicht,
Das stimmt. Paul, wie ist die Marktreaktion ausgefallen?
Ja, super Signal für die deutsche Wirtschaft, ein Zeichen, dass man wirklich renoviert, dass man ausbaut, dass aber auch natürlich deutsche Firmen offen sind, internationale Investoren reinzuholen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Signal. Es ist auch ein gutes Signal in Zeiten von schwierigen US-Deutschland-Beziehungen, dass man eben einen starken Partner, der einen starken Footprint in den USA hat, mit am Tisch sitzen hat. Auch das wird, glaube ich, positiv gesehen. Wie immer gibt es aber natürlich auch Fragezeichen, wie du es gerade angesprochen hast, ob kritische Infrastruktur tatsächlich so stark auch mit besessen, aber mit auch ein Stück weit mitgesteuert werden sollte von Investoren, die nicht deutsch sind.
Ja, genau. Das spielt genau darauf ein, auch auf den historischen Hintergrund, wie es bisher passiert. Also seit Jahrzehnten ist alles in staatlicher Hand oder die Infrastrukturfinanzierung alles in staatlicher Hand. Und immer mehr kommen jetzt natürlich dann externe Kapitalgeber, sei es, letztendlich sind es Private Equity Firmen, die sich an der kritischen Infrastruktur beteiligen. Es sind mehrere Punkte, die sich dann natürlich auch die Frage stellen. Ja, also wie wir es ja gerade gesagt haben, die Firmen in Deutschland, die können es sich nicht leisten.
Ja.
Der Staat könnte eventuell, aber dann ist ja die Frage, wie ist die Voraussetzung, wie kannst du die Gelder abrufen? Aber ehrlicherweise, doch, kann man eigentlich auch so hart sagen, also das, was wahrscheinlich an Infrastruktur in Deutschland renoviert werden müsste, kann sich auch der deutsche Staat nicht leisten.
So ist es, genau. Und vor allen Dingen, das wird ja nicht weniger jeden Tag. Ne? Die Folgeschäden und so weiter, da können wir noch lange drüber reden.
Ja.
Aber ja.
So, Paul, dann machen wir jetzt mal für all diejenigen, die schon darauf gewartet haben, lieber ein externer Investor aus West oder Ost?
West meinst du tatsächlich noch USA und Co., ne? Look, also im besten Fall natürlich aus einem demokratischen Land, mit dem man gute Beziehungen hat.
Stark.
So.
Das ist natürlich die PR-Antwort.
So, ja, nein, ey, die kurze Antwort ist natürlich USA, weil also bei aller Trump-Kritik, die Konzerne sind natürlich, denken in anderen Zeit, sagen wir mal, Zeiträumen und sitzen da, glaube ich, auch viele bei Apollo am Tisch, die vielleicht nicht so ganz toll finden, was die US-Regierung macht. Also da wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, wir sollten nicht mehr mit US-Firmen arbeiten. Aber klar, also ich meine, so wie blind wie vor 10 Jahren, wo man gesagt hat, ach toll, die bauen uns die Cloud, sehr toll. Ich glaube,
die bauen uns die Pipeline direkt durch die Ostsee.
Ja, ist doch lieb von denen.
Ja.
Ich glaube, so denken die wenig, also da, das sollte man vielleicht nicht mehr so denken. Auf der anderen Seite, was wäre die Alternative? Also jetzt.
Es gibt ja keine Alternative. Genau, das ist die Alternative und also beziehungsweise das ist die Realität. Also das muss man ja auch sagen.
So, und ich glaube, was man auch fairerweise sagen muss, aber auch weil du Osten ansprichst, ich meine auch chinesische Firmen in Infrastrukturdeals mit reinzulassen, finde ich, gehört auch mit dazu. Also ich glaube, das ist immer wie immer bei so, ist jetzt auch PR-Antwort, aber es ist ja so irgendwie eine Case-by-Case-Frage bei ganz vielen Investments, wie, was für eine Kontrolle haben die, was ist das eigentlich für Infrastruktur?
Ja.
Wenn die Standards einhalten und so weiter. Also diese ganze Diskussion, also Corporate Governance Strukturen stimmen und so, dann würde ich auch einfach sagen, ein Stück weit muss man da Vorurteile abbauen und einfach gucken, welcher Investor passt.
Aber, ja. Und dann die Diskussion, wie findest du es? Kritische Infrastruktur, externe?
Also ich bin so ein bisschen gebrannt, weil ich habe meine Masterarbeit über kritische Infrastruktur in der Ukraine und Russland geschrieben, bevor der Ukraine-Krieg ausbrach. Mhm. Den Überfall Russlands, muss man fairerweise jetzt sagen. Ich glaube, es ist immer eine Grundsatzentscheidung, ob man sowas machen will. Ich halte sie in dem Fall für richtig, weil ich glaube, dass Geld dringend nötig ist. Ja, und ich glaube, das Zeichen, dass wir das selbst nicht stemmen können, ist ja klar genug. Und in dem Punkt finde ich so ein bisschen so eine Fake-Debatte. Oh, sollten wir es zulassen? Die Alternative ist ja, was machen wir jetzt?
Also absolut. Ich stimme dir da 100% zu. Das ist eine absolute Fake-Debatte, weil wir können es uns nicht leisten.
Genau.
Ich finde es ein positives Zeichen, denn das zeigt, unsere Versäumnisse machen uns investierbar.
Genau.
Also es ist schon kein schlechtes Zeichen, wenn einer der größten Asset Manager der Welt auch in Deutschland investieren möchte, weil das bedeutet, das ist nicht alles für den Arsch.
Genau.
Und es gibt Grund, auf den man aufbauen kann.
Ja.
Und ehrlicherweise, wenn man es sich anguckt, möchte man, dass das der deutsche Staat saniert oder möchte man, dass das Leute machen, die das überall auf der Welt machen, die da Erfahrung drin haben, die Expertise haben, dann doch lieber die Erfahrung, die Expertise haben. Und ich glaube, das, was getan werden muss, das steht auf, ist es, glaube ich, uns allen klar.
Absolut. Und ein Gedanke noch. Ich glaube, was da auch nochmal reinspielt, ist, wenn du historisch schaust, wo gab es irgendwie Angriffe auf die kritische Infrastruktur, besonders im Stromnetz und Internet und so weiter. Es war ja in seltensten Fällen, dass ein externer Investor irgendwie gesagt hat, wir schalten jetzt das Stromnetz ab, sondern wenn, ist es immer wieder ein Fall gewesen von, die hatten schlechte Infrastruktur,
ja.
Die hatten veralterte Systeme und so weiter. Das war ja eigentlich ein ganz anderer Case. Ja, und
ja, ich
glaub, ey, jetzt ein starkes Stromnetz zu bauen,
ich meine, genau, also das muss man ja auch, also sitzt ja niemand in den USA und einen Knopf, um das Stromnetz hier auszustellen dann.
Nein.
So, also das, ich meine, der Strom wird ja hoffentlich eventuell, man weiß es nicht, wo produziert, hoffentlich nicht mehr so, mit so viel Kohle, sondern an der Nordsee mit ganz viel Windkraft und dann leitet es ja auf einem amerikanisch finanzierten Stromnetz. Da soll mir doch einer sagen, dass das negativ sein soll.
Ja, genau, und das ist ein ganz anderer Case als Cloud-Infrastruktur oder.
Kommt aber auch direkt zu unserem Begriff der Woche, Paul.
So ist es.
Regulated Assets.
Genau. Und Regulated Assets sind sind größtenteils Infrastrukturinvestments in eben regulierte Monopole wie Stromnetze, in Gas und Wasser und andere. Das sind regulierte Monopole, weil natürlich es nicht jeder sein eigenes Kraftwerk aufbauen darf, kann. Also kannst du schon, musst du ein paar Hürden überspringen. Genau, also das geht wahrscheinlich sogar, genau, das Netz kannst du nicht selbst bauen.
Ja.
Genau, und diese Assets sind eben reguliert, das heißt, der Staat schaut eben auch, dass die Renditen festgelegt sind, zu sehen, dass Kapital da verzinst ist und das ist eine besondere Klasse von Assets, wie du sagst, und im Private Equity hauptsächlich eben im Private Markets hauptsächlich dieser Kategorie Infrastruktur
angesiedelt. Und dann unsere Zahl des Tages. Ich frage mal andersrum, wie viele Aktien kaufst du dir denn morgen von Klarna?
Genau, alle. Alle, aber auf Kredit.
Alle sind dann wie viele?
Alle sind 34,3 Millionen Aktien.
Genau, so viele Aktien gehen morgen in den Handel. Und wie schon am Anfang gesagt, und damit schließt sich der Kreis dieser Folge.
So ist es.
Wie sie abschneiden, das wisst ihr deutlich besser als wir. Denn wir nehmen ja einen Tag vorher auf. Paul, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Sichert euch die Patagonia-Weste.
Ja. Seid schnell.
E-Mail an pos@morningcrunch.de. Wir sind ja kurz nach 12 online. Ich bin gespannt, wann die erste E-Mail kommt.
Ich auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bei weiteren Fragen einfach melden. Und wir hören uns in der nächsten Woche.
Bis dahin.
Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Hendrik Schmidt, Head of Growth by Now und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.